Wie schätzt du das jetzt? Also es gibt ja jetzt dieses aktuelle Projekt vom Herrn Dr. Zanko, dass er da nach Ägypten fliegen möchte und da eben auch Häfen.
Ja, genau, also da sind wir beide ja quasi mit dem Matthew Adams, so heißt der Archäologe, in Kontakt. Es ist natürlich bürokratisch sehr schwierig, Ägypten, da darfst du nichts ausführen, da haben wir extra so Protokolle quasi denen geschickt, wie man dann so Mikrosamples nehmen kann, dass man quasi nichts zerstört. Aber ich schätze das, wenn wir Glück haben, als erfolgsversprechend ein. Warum? Weil da gibt es zum Teil Gefäße, die eben genau so in bestimmten Erdschichten über Jahrtausende kühl und dunkel gelagert waren und geschlossen waren. Also der Sechser im Lotto ist immer quasi eine Flüssigkeit geschlossen. Mhm. Wenn man sowas findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer. Aber es ist natürlich keine Garantie. Man muss dann immer ausprobieren, kann man irgendwas beleben. Was halt toll ist, heutzutage mit den Möglichkeiten, selbst falls man es nicht beleben kann, kann man die DNA untersuchen und schauen. Da vielleicht was lernen, was haben die für Mikroben verwendet, was haben die für Mischungen verwendet. Da kann man dann auf jeden Fall was rausziehen.
Was ich sehr spannend finde, dass ihr so weit in die Geschichte und Evolution der Hefe zurückblickt, um Forschungserkenntnisse zu gewinnen, die heute in der modernen Hefetechnologie und in der modernen Brauereiarbeit helfen könnten. Weil du ja gesagt hast, also man hat sich ja eigentlich die letzten 100 Jahre der modernen Brautechnologie darauf spezialisiert, Hefen zu isolieren und so hinzutrimmen, dass sie halt die perfekte Arbeit in der Brauerei abliefern. Da werden wir jetzt gleich ein bisschen drüber reden. Aber andererseits, was du gesagt hast, man hat quasi vernachlässigt und kaum Know-how darüber, über die Diversität der Hefen. Und vor allem auch durch die, sage ich mal, Craft-Bier-Bewegung und auch durch die, sage ich mal, Diversität, die am Biermarkt mittlerweile auch da ist, braucht man halt auch Hefediversität, um einfach mehr Geschmäcker bilden zu können. Wie wir das hatten in unseren Collab-Projekten, wo du uns immer unterstützt hast, hat man ja auch gemerkt, dass da dann wahnsinnig interessante Sachen dabei rauskommen. Aber um jetzt mal zurückzugehen auf das Thema Technik, die meisten Brauereien, zumindest in bayerischen Landen, haben zwei Hefe, eine untergärige für Lagerbiere, also sowas wie helles Pils, und eine obergärige Hefe, die nach bayerischer Bierkultur meistens ein Weißbier ist. Also ganz klassisch, so wie bei uns auch. Wir verwenden da auch zwei Stämme, einen untergärigen Stamm und einen obergärigen Stamm in der Brauerei, da werden wir noch kurz drüber reden. Aber wo war jetzt in dieser ganzen Entwicklung dieser Punkt und was hat das ausgelöst, dass man dann gesagt hat, okay, man hat mehr über die Hefe erfahren im Sinne, wie man sie behandeln muss, damit sie genau das macht und wie man diesen Stamm für untergärig, obergärig dann isoliert hat?
Also der entscheidende Punkt war 1883, da hat Emil Christian Hansen, ein dänischer Wissenschaftler, in den Kreuzberg-Laboratorien quasi als erster die Hefe rein isoliert. Also einen Stamm, eine Einzelzelle quasi, und hat aus dieser Zelle eine Monokultur kultiviert. Und da ging dann quasi das reine Brauen los.
War das untergärige oder obergärige?
Das war untergärige Hefe. Und was ganz interessant ist, das war auch eine Münchner Hefe von der Spatenbrauerei. Warum? Der war befreundet, der Emil Christian Hansen, mit dem Sedlmayr. Mhm. Der Sedlmayr war so ein Vorzeige-Industriebaron oder Industriebrauer, der hat auch quasi da so eine so Vorbildsbrauerei hingestellt und er hat auch ganz viele Brauer weltweit und europäisch eingeladen und viele haben dieses Lagerbier dann auch.
Er war mit dem Dreher in Schwechat.
Genau, Dreher und Schwechat, sehr verbandelt. Das waren so diese Vorreiter, die dieses Lagerbier quasi verbreitet haben. Und er hat quasi auch diese Hefe sehr freizügig geteilt an Freunde. Und der Emil Christian Hansen hat dann auch in Zusammenarbeit, da gab es noch so einen Münchner Wissenschaftler, Aubry hat der geheißen, der hat mit dem Sedlmayr viel gemacht, zusammengearbeitet in der Münchner wissenschaftlichen Station. Und der Hansen hat die Hefe isoliert. Und das Interessante ist, zur gleichen Zeit haben die Berliner, also Delbrück und Lindner, Delbrück war quasi der Institutsleiter und Lindner war der Mikrobiologe, auch Hefen isoliert mit einer anderen Methode, mit der Tröpfchenmethode nach Lindner. Beides andere Methoden, aber mit dem gleichen Ergebnis. Und da gab es einen wissenschaftlichen Streit, das ist ziemlich interessant. Die Berliner haben gesagt, das Bier, das der Hansen macht mit dieser reinen Hefe, also sterilisierte Würze, reine Hefe zugeben, das schmeckt nicht mehr, das schmeckt leer, das schmeckt nicht mehr wie ein Bier, sondern das ist wie Wasser, sehr wässrig, sehr dünn. Und die Berliner haben gesagt, wir lassen das so, wie es ist, die Bierherstellung. Wir ziehen schon die Hefe rum, aber wir impfen die quasi in das Umfeld rein, in die existierende Hefe. Also wir schaffen nur einen Überschuss. Und die haben das die natürliche Reinzucht genannt. Und da war quasi so ein wissenschaftlicher Streit, der ist um ein paar Jahre gegangen. Aber dann hat sie abgezeichnet, dass der Hansen gewinnt. Also dieses leere Bier, das neutrale Bier hat gewonnen. Und dann haben die Berliner das auch akzeptiert und haben auch ihre Hefen quasi dann rein gemacht und ihre Brauereien auch rein umgestellt. Aber es ist sehr interessant, weil wir quasi denken, vielleicht ist jetzt wieder die Zeit, auch diese natürliche Reinzucht der Berliner wieder aufleben zu lassen. Weil wir haben ja jetzt das perfekte Lagerbier. Also das war der eine Schritt 1883. Da hat man dann wirklich alle Hefestämme isolieren können, Würze nehmen können und jeden Hefestamm quasi untersuchen, wie gut gärt der, was hat der für ein Aromaprofil, und das ging dann über Jahre hinweg.
Und da hat man halt auch ganz viel geforscht, so nach dem Motto so, okay, die Hefe hat die und die Charakteristik, genau, die hat die Charakteristik, und das hat man dann aber grob geteilt zwischen Obergärig und Untergärig.
Genau, oder? Und das war dann auch das quasi der Beginn der Hefelabore und der Hefestammsammlungen und quasi auch, dass die Hefe einen Wert hatte als Rohstoff. Das hat da begonnen, weil man da auch unterscheiden konnte. Vorher waren es quasi so Mischungen, die waren ein bisschen unbändigbar, also weniger kontrollierbar, und so konnte man jetzt alles auch wissenschaftlich aufzeichnen, aber natürlich ist halt hier diese Biodiversität verloren gegangen. Das ging dann so weiter, und dann waren halt die zwei Weltkriege, da war dann ein gewisser Stillstand da, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da war dann die Zeit hier, Professor Weinfurtner, Professor Nazis, Professor Nazis ist ja leider letztes Jahr gestorben, aber seine Doktorarbeit war quasi den besten untergärigen Stamm zu isolieren. Die quasi Frisinger Trumpf 3470, die auch bei der Staatsbrauerei wunderbare Dienste leistet, die hat er selektiert. Warum? Weil die ist einerseits ein Hochleistungsstamm, andererseits macht sie ein perfektes Aromaprofil und auch diese gute Drinkability. Das hat er quasi nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht und war eine der großen Leistungen und ein großer Meilenstein.
Mir hat jemand gesagt, das ist die wahrscheinlich meistgenutzte Bierhefe der Welt.
Das ist die mit ziemlicher Sicherheit die meistgenutzte Bierhefe der Welt.
Und also die kann man auch, Stamm.
Ja, und die kann man auch bei uns erwerben. Was das Besondere ist, die wurde 1970 nochmal, deswegen heißt die 3470, von der Staatsbrauerei isoliert. Also die ist da jahrelang gelaufen, die ist in vielen Brauereien gelaufen, aber eigentlich der aktuelle Stamm, der wurde dann aus eurer Brauerei nochmal isoliert.
Ja, ja, da haben wir es wieder, gell?
Ja, das ist nämlich hochinteressant, nämlich trotzdem ist es diese 3470, aber die Hefe kann sich ja verändern durch das Benutzen in der Brauerei. Sie kann sich ja, sage ich mal, ein bisschen ja, wie soll man sagen, kann man, ist mutieren der richtige Begriff, oder die kann sich ja, wie gesagt, verändern durch die Benutzung, und deswegen wird sie ja durch die Reinzucht regelmäßig ausgetauscht, oder?
Ja, genau.
Es ist, damit der Geschmack halt einfach gleich bleibt, oder?
Ja, es ist ein bisschen besonders, weil die Hefe, die untergärige Hefe, die ist ein Hybrid. Das heißt, die ist auch nicht mehr geschlechtlich fortpflanzungsfähig. Also die kann sie jetzt nicht mehr mit anderen kreuzen. Also das heißt, die ist so in ihrem Körper gefangen. Also das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du kannst dich jetzt nicht mehr vermehren, aber du kannst quasi deine Arbeitsplätze wechseln und du passt dich an deinen Arbeitsplatz an. Und du passt dich quasi an dein
Umfeld an.
Umfeld und an deine Lebensmittel an, die du konsumierst. So kann man sich das vorstellen. Und natürlich kann man die quasi hier bei uns aufbewahren, ohne Stress, und kultivieren ohne Stress. Im Labor hat die quasi ein schönes Leben. Und dann geht die in die Brauerei und fängt wirklich hart zu arbeiten an, für 2-3 Monate. Und dann muss man die wieder quasi erneuern, weil da ist brutaler Stress. Wenn man sich vorstellt, die schwimmt dann da in so einem 2000 Hektoliter Gärtank auf und ab und vermehrt sich da ein paar Mal. Und das verursacht dann genetischen Drift und Stress, der zum Teil, also oft sind da die Mitochondrien betroffen, das ist sehr ins Wissenschaftliche, also da funktionieren dann manche Abläufe
bezüglich Atmung und Gärung. Deswegen sollte man die halt regelmäßig erneuern im praktischen Betrieb.
Genau,
Und das ist ja auch der Grund, warum so viele Brauereien auch bei euch ihren Hausstamm isolieren und einlagern lassen, damit sie quasi hier, wie gesagt, auf Urlaub geschickt wird und dann immer wieder heimkommen kann, um dann wieder in die Brauerei gebracht wird, damit einfach das Aromaprofil der Biere, das der Konsument gewohnt ist, quasi stabil bleibt.
Genau. Also man kann die Hefe quasi in der eigenen Brauerei laufen lassen, also einen Standardstamm, jetzt wie den 3470 oder einen besonderen Standardstamm, den einige Führungen laufen lassen, dann ist der quasi auf Wanderschaft und gewöhnt sich hier an diese Brauerei und den Prozess und dann kann man den wieder einlagern. Das darf man aber auch nicht zu lang machen. Mhm. Meistens soll der dann so 5 bis 10 Führungen machen. Also und diese, sag mal, Vorgehensweise, die hat auch der Professor Nazis zum Beispiel mit dem Professor Weinfurtner damals exerziert. Ja, der hat immer gute Stämme genommen, hat die dann in die Brauereien, die er beraten hat, gegeben, hat die da ein bisschen arbeiten lassen und wieder als neuen Stamm eingelagert. Mhm. Ja. Und so haben sich die angepasst. Das ist so, wie wenn man quasi auf Lehre geht, ne? Mhm. Oder auf Wanderschaft, wenn man an so Zunfthandwerker denkt. Ja.
This is the way.
Mhm. Aber es gibt auch noch andere. Gerade so obergärige Hefen, die sind tatsächlich noch sexuell fortpflanzungsfähig. Mhm. Da kann man auch kreuzen. Da kann man quasi, wenn man jetzt an Menschen denkt, quasi zwei wunderbare Eigenschaften in einem Organismus dann vermelden. Wenn man zwei
macht ihr sowas auch?
Machen wir jetzt nicht. Mhm. Machen andere Forschungsgruppen. Aber ist vielleicht angedacht, in Zukunft da auch wieder mehr zu machen. Weil wir haben noch so viel zu tun, unsere bestehenden Stämme zu charakterisieren und auch die, die wir von der Hefejagd gewonnen haben. Mhm. Deswegen sind wir jetzt in die Kreuzung noch nicht so eingestiegen.
Also ihr versucht diese Diversität, also ihr habt ja auch dieses Riesenprofil an verschiedenen Hefen, habt ihr auch charakterisiert, quasi nicht nur, was für ein Flavorprofil sie machen, sondern wie man sie ja auch benutzen möchte. Das, was ihr ganz am Anfang gesagt habt, und zwar, dass du uns ja auch immer sehr viel praktische und Handling-Tipps gibst, also wie man die Hefe herzieht und wie man sie dann benutzt. Was sind denn so die wichtigsten Parameter beim Hefe-Handling und beim Nutzen im Brauprozess, worauf man achten soll bei der Hefe? Also sind das auch Temperatur, Gärgefäß? Was sind so die wichtigsten, auf die man schauen sollte?
Ja, also das hast du sehr gut erwähnt. Wir haben das für die Brauer auch möglichst einfach gestaltet. Für unsere Hefestämme, die am häufigsten genutzt werden, haben wir so eine Art Ampelschema. Mhm. Also wo man die verschiedenen Eigenschaften so wie grün, rot, orange zuordnen kann. Das eine ist natürlich die Gärgeschwindigkeit. Das ist im Brauer immer besonders wichtig. Also wie schnell baut die den Zucker ab? Mhm. Muss ich 2 Tage gären oder muss ich 7 Tage gären oder 8 Tage? Das andere ist natürlich der Alkoholgehalt, also wie gut ist die Ausbeute oder der Vergärungsgrad, sagt
also der Bauer. Also wie effizient ist die Hefe?
Wie effizient, da gibt es manche, die machen nicht so viel Alkohol, aber die sind dann oft sehr interessant im Aroma. Mhm. Wir sagen immer so, je mehr sie die Hefe oft anstrengen muss, also wenn die so ein bisschen kämpfen muss, dann produziert die mehr Aroma, also wie so ein Handwerker, der wo gerade voll arbeitet und schwitzt, der produziert auch ein bisschen mehr Aroma. So stelle ich mir das oft vor. Und da gibt es manche, die sind schon quasi perfekte Handwerker. Da läuft es durch, da rumpelt es durch und da hat man ein sehr neutrales Aroma. Mhm. Und genau, also Aroma ist ganz wichtig, wie stark gärt die, wie schnell gärt die. Und dann manche Sachen sind halt für den Brauer sehr wichtig. Es gibt so Aromastoffe wie zum Beispiel Diacetyl. Das schmeckt so ein bisschen butterig, süßlich. Mhm. Das will der Brauer nicht in seinem Bier haben. Das baut die Hefe aber auch erst später ab in der Reifung. Und das testen wir natürlich auch. Oder dann bildet die Hefe noch Schwefeldioxid. Das ist ein super Geschmacksstabilitätskomponente, also dann hält das Bier besonders lang und verändert sich nicht. Das charakterisieren wir. Wir schauen auch, welche Zucker lässt die Hefe noch drin, welche Eiweißstoffe lässt die Hefe noch drin. Und im Endeffekt hat dann der Brauer am Schluss so eine kleine Tabelle, so mit 10 Spalten. Und wenn der die liest, dann weiß der genau, wie die funktioniert und wie er es auch herführen muss. Also so haben wir das möglichst einfach gestaltet. Genau, und wenn es auch noch mehr Fragen sind, dann kann er natürlich auch anrufen, wenn er bestimmte Gefäße hat oder was weiß ich, bestimmte Lagertanks oder so, das muss man halt dann im Detail abklären.
Das heißt aber auch, also ich meine, du hast jetzt auch gerade schon das Diacetyl erwähnt zum Beispiel als Nebenprodukt, was der Brauer nicht haben will. Wenn man diesen Vergleich, den du vorher gegeben hast, mit dem, wenn die Hefe arbeiten muss, dann bildet es auch mehr Aroma aus. Wenn die Hefe aber zu viel arbeiten muss, gestresst ist, dann passieren ja auch Fehler sozusagen. Und dann ist das dann der Grund, warum diese Nebenprodukte ausgebildet werden oder Nebenprodukte, die man nicht haben möchte?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne das du ansprichst. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein untergäriges, perfektes Lagerbier macht und die Hefe ist zu viel gestresst, also die hat schon zu viele Gärungen auf dem Buckel und ist vielleicht auch zu niedrig drin, dann hat die zu viel am Kämpfen, dann scheidet die quasi Sachen aus, was weiß ich, Proteinase zum Beispiel, die dann den Schaum angreift. Oder manche Zellen platzen auf, dann wird der pH-Wert vom Bier zu hoch. Dann ist quasi nicht mehr so schön säuerlich erfrischend. Oder scheidet auch Substanzen aus, die dann quasi das glanzfeine Bier her noch wieder trüb machen. Das heißt, wenn zu viel Hefestress da ist, kann das negative Auswirkungen haben. Oder die Hefe funktioniert nicht gescheit und die Reifung dann auch nicht. Dann hat man dieses Diacetyl, dieses buttrige Aroma im Bier. Und das weiß der Brauer aber ganz genau eigentlich, wie lange kann ich die hernehmen und wann muss ich die auswechseln. Und dann gibt es aber halt noch die andere Komponente, wie jetzt zum Beispiel für Weizenbiere oder für Alebiere, da will ich die Hefe ab und zu ein wenig kitzeln und dass es ein bisschen mehr Aroma macht, damit das Bier eben, sag mal, ein breiteres Aromaprofil hat. Oder ein gutes Beispiel ist auch so ein California Common. Ist ein untergäriges Bier aus Kalifornien. Da wird die untergärige Hefe extra bei 20 bis 25 Grad geführt. Da macht die auch mehr Aroma. Da kitzelt man die, dass die ein bisschen fruchtigeres Bier macht. Also das kann man alles steuern. Aber prinzipiell soll man die Hefe quasi gut behandeln mit wenig Stress, außer man will halt bestimmte Flavor.
Da muss man halt die Hefe einfach auch öfters auswechseln, weil wenn ich sie stresse quasi, damit ich ein besonders breites Flavor kriege, kann ich sie halt vielleicht nur einmal oder zweimal verwenden und brauche dann halt über meine Propagation oder über andere Komponenten halt einfach frische Hefe, oder?
Genau. Man muss sich vorstellen, für die Hefe ist das immenser Stress, wenn man sich vorstellt, wo die aus der Natur herkommt. Da hat man relativ niedrige Zuckergehälter. Jetzt, ich habe vorher Früchte erwähnt, aber in Bierwürze, da hast du sehr hohe Zuckergehälter. Das ist ja, wer schon mal Nährbier getrunken hat oder wer schon mal von den Zuhörern Bierwürze an sich getrunken hat, am besten eine Vorderwürze, wo noch kein Hopfen drin ist, das ist auch richtig süß. Und das ist ein osmotischer Stress und dann der ganze Alkohol, das ist immenser Stress. Das ist eigentlich nicht das Originalumfeld und das halten wir halt auch nur, sagen wir mal, gewisse Zeit lang durch, ohne irgendwelche Schäden.
Und deswegen ist ja eigentlich eine natürliche, sage ich jetzt mal, genetische Obergrenze oder biologische Obergrenze, was Hefe vergären kann, bis zu einem gewissen Alkoholgehalt. Ja. Weil wenn ich zu viel Zucker habe, dann sagt sie einfach, nee, jetzt nicht mehr.
Ja. Jetzt ist aus. Also so normale Bierhefestämme, die können halt so bis, sag mal, 7-10% Alkohol. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, die marschieren auch bis 12 hoch. Aber
hast du mir auch mal eine empfohlen, besonders alkoholtolerante?
Ja, da gibt es auch welche, die Anfragen haben wir auch immer. Aber im Prinzip sind die Bierhefen, weil es auch andere Zucker sind, die Malzzucker, oft nicht so hoch alkoholtolerant wie manche Weinhefen oder Distillerhefen. Und das kann man sich auch ein bisschen so vorstellen, diesen Hefestress, den du erwähnt hast, so ähnlich wie wenn du jetzt, sag mal, 2 Monate auf die Wiesen gehst, jeden Tag. Wenn die jetzt ungefähr 20 Mal geführt wird, das wäre so Stress, wie wenn du jetzt immer jeden Tag auf die Wiesen gehst und Gas geben darfst und die überhaupt nicht erholen
dazwischen. Ja, ich bin so ein typischer Weißbierhefen, gell? Ich bin ja eigentlich schon nach einem Tag Wiesen bin ich durch. Gell? Also, jetzt mal ernsthaft, ich bin jetzt in dem Alter, ich meine, du bist jetzt 45, ich bin jetzt 38, der Done ist da der Jungspund in der Runde mit.
Ich bin 22.
Ah ja, Entschuldigung. Ja, du, das ist einfach nicht mehr drin. Gell? Also 2 Tage hintereinander aufs Volksfest ist das Maximum der Gefühle und am 2. Tag ist ja nur noch Halbgas. Gell? Also das ja, ist das so, hey. Also,
müssen wir Attribut zollen. Wir haben halt auch schon ein bisschen mutiert wahrscheinlich die Zeit.
Ja, also ich bin eine besonders gestresste Hefe, glaube ich. Heilandsack. Pass auf, wie viel Hefen hat das Forschungszentrum jetzt quasi zu, sage ich jetzt mal, Dienstleistungszwecken im Petto, also quasi die ihr auch rausgeben könnt? Und wie viel habt ihr allgemein hier eingefroren, eingelagert zu Forschungszwecken oder zu Lagerzwecken als Dienstleistung für andere Brauereien?
Also wir haben ungefähr 150 Stämme, die sind frei verfügbar. Die kann man jederzeit bestellen, wobei ungefähr nur 50 richtig gut charakterisiert sind. Weil da, sag mal, Kosten-Nutzen auch so ist, die Charakterisierung, das nimmt einen Haufen Zeit in Anspruch. Was immer mehr kommt, ist interessant, wir haben auch oft von sehr kleinen Ortschaften, wo es die Brauerei schon nicht mehr gibt, Hefen da, die liegen da und die werden zum Teil auch abgefuckt, um irgendein altes Bier zu kreieren. Das ist vielleicht auch so an die Brauer oder Hobbybrauer was, also wenn es mal irgendein lokales Bier, könnt ihr mal nachfragen. Dann haben wir ungefähr noch 150 Hefestämme, Bierhefestämme, die quasi von Brauereien eingelagert sind, die quasi nur ihnen gehören.
Als Backup.
Als Backup, Sicherheitskopie oder, wie wir vorher schon gesagt haben, die haben ein paar Durchläufe gemacht. Oder das Bier wird vielleicht auch nicht mehr gemacht, es wird vielleicht nur aufkommen für später mal. Und dann haben wir circa 3000 Hefestämme so von Projekten und so weiter. Das sind aber nicht nur Bierhefestämme, sondern das sind da wilde Hefen, Hefen aus Kontaminationsfällen. Es gibt so übervergärende Hefen. Genau. Und bei uns auf der Homepage kann ich nur empfehlen, da sind manche sehr schön gelistet, da gibt es also Spezialhefen, was weiß ich, für belgische Biere, für Ales, Kölsch, Ale-Hefen. Also jeder Biertyp hat auch seinen eigenen Hefetyp. Und da, wenn man Hobbybrauer ist, kann man sich da sehr gut beschäftigen und auch verschiedene Biertypen dann
machen. Ich wollte jetzt gerade sagen, also man muss nicht Brauerei sein, um hier bestellen zu können, sondern wenn man Lust hat, daheim was auszuprobieren als Hobbybrauer, dann darf man bei euch auch ordern.
Logisch, also man kann bei uns als Privatperson auch bestellen, ist überhaupt kein Problem. Bloß wir sind halt hier relativ teuer im Vergleich zu Trockenhefe. Warum? Weil das wird quasi steril im Labor hergeführt oder aseptisch hergeführt und auch manuell noch abgefüllt in Flaschen. Also kostet halt so eine Flasche 500 Milliliter 160 Euro. Das muss man sich halt schon genau überlegen, ob man das investieren will oder nicht als Privatperson. Aber es machen schon einige, die wo ein spezielles Bier machen wollen, die das in Anspruch nehmen.
Ja. Und man kriegt halt ein makelloses Produkt.
Also das absolut, also das ist mikrobiologisch absolut rein. Das ist unser großer Vorteil. Es ist nur die pure Hefe. Wir können auch so diese Hefeblends machen, also diese Mischungen, wie der Tissi vorher schon erwähnt hat, jetzt für zum Beispiel den Kolabbrou, dass man sich quasi Spezialmischungen zusammenstellen lässt.
Das war sehr geil übrigens.
Ja, das sind halt die Vorteile bei uns, soll so ein bisschen tailored, also maßgeschneiderte Anfertigung. Ja. Und wir können natürlich halt dann auch beraten. Aber genau. Jetzt für,
das ist ja mal, das, was ich immer so stark in Anspruch nehmen muss. Ja. Nee, das ist ein hochspannendes Thema. Ich habe noch einige weitere Punkte auf meiner theoretischen Ansprechliste, aber es ist jetzt echt ein bisschen, es ist einfach ein hochkomplexes Thema. Es ist vor allem ein Thema, das quasi nicht aufhört. So wie man über Hopfen oder Malz ewig reden könnte, ist es mit der Hefe genauso. Wobei ich hier fast verleitet bin zu sagen, dass man über Hefe viel mehr Komplexität und Diversität in ein Bier reinbringen kann als über die anderen Rohstoffe. Da mag man sicher jetzt drüber diskutieren und streiten, ist sicher auch Philosophie-Sache. Aber mit der Hefe kann ich halt ganz andere Aspekte in ein Bier reinbringen. Ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer Verkostung, als ich hier noch an der Uni gearbeitet habe, wo man Weißbierwürze von der Staatsbrauerei gehabt hat und dann haben sie das mit 4 oder 5 verschiedenen Weißbierhefen vergoren, 4 oder 5 verschiedene Stämme. Es war dieselbe Hopfung, es war dasselbe Malzbody, es war dieselbe Würze, ich glaube, das war wirklich unsere Kristallwürze. Und dann halt einfach 4 oder 5 verschiedene Hefe, 4 verschiedene Tanks arbeiten lassen und dann halt verkostet. Das waren komplett verschiedene Biere. Also es war wirklich, ich hätte nie gedacht, dass das wirklich aus derselben Basis rauskommt. Aber es war teilweise so ein gravierender Unterschied im Geschmack, im Geruch, in der ganzen Komplexität des Produkts, unvorstellbar.
Das ist super schön, dass du das erwähnst, weil das war für mich auch so ein Augenöffner, als ich hier gearbeitet habe, auch ungefähr gleicher Aufbau. Wir haben da damals Bananenwein und Bierwürze vergoren, also Bananensaft. Das war so ein bestimmtes Projekt, auch mit 3, 4 Hefen und es war alles ganz unterschiedlich. Eins hat nach Rotwein geschmeckt, eins hat nach Weißbier geschmeckt, eins war eher neutral. Und ich sage immer zu den Studenten, stellt euch vor, ihr habt Bierwürze wenn man noch keine Bierwürze getrunken hat, Karamalz oder sowas in die Richtung und fertiges Bier. Und das, was dazwischen liegt, das ist eine Verwandlung oder diese Biotransformation, wie wir sagen, das ist die Hefe. Das 80% sag mal, der aromaaktiven Substanzen, die kommen vom Hefestoffwechsel. Natürlich kann ich mit Hopfen sehr viel machen und mit Röstmalz und so weiter. Aber die Hefe wandelt es eigentlich ja erst zum Bier um. Und da sind wir halt erst am Anfang, sage ich mal. Da haben wir jetzt Hefestämme, die es gibt, charakterisiert. Aber in der Natur gibt es 1800 bekannte Arten und wahrscheinlich 360.000 Arten sind irgendwo in Nischen da. Und wir haben da, wie gesagt, erst an der Spitze des Eisbergs und diese Forschung in dem Sektor, sag mal, auch wilde Hefen zu verwenden zum Gären, die geht so seit 2015 voll ab. Da waren auch wir mit die Ersten, die hier die Veröffentlichung rausgebracht haben, das explodiert quasi. Jeder nimmt irgendwie Weinhefen, Hefen aus irgendwelchen anderen Getränken, probiert die mal in Bierwürze aus. Und ich kann da auch nur das wiederholen, was der Tissi gerade gesagt hat. Als kleine Brauerei tut man das auch ziemlich einfach. Da hat man Würze und was weiß ich, teilt man die Würze auf in 25 Liter Behälter und schmeißt einfach 5 verschiedene Hefen rein und schaut, was rauskommt. Als Industriebrauerei ist das halt ziemlich schwierig, weil da muss die Hefe dann sauber sein. Da habe ich einen extra Hefekeller, das ist halt ein enormer Aufwand. Deswegen gibt es so wenig, sag mal, größere oder mittlere Brauereien, die wirklich 2, 3, 4 Hefestämme nutzen. Warum? Weil das ist ein ganz neuer Raum und eine ganz neue, sag mal, technische Ausstattung. Das ist viel aufwendiger. Da hat man also als kleiner leichter.
Mehr Flexibilität
am Anfang. Ja, genau. Mhm. Und hat man vielleicht aber auch eine Nische, ne, wo man reinstoßen kann. Das machen ja auch viele. Vor 2, 3 Jahren hat dann auch in Amerika ein Freund von mir diesen Begriff Yeast Forward geprägt. Erst gab es in Amerika mit dieser ganzen Craft-Bierwelle diese Hop-Forward-Biers. Und jetzt ist quasi, sind wir gerade in dieser Yeast-Forward oder Microbe-Forward. Also wenn man an die Neipas denkt, das sind quasi alle spezielle Fermentationen. Und ich glaube, am Ende kommt halt dann raus, dass man einfach mit allen Rohstoffen rumspielt. Ja. Und mei, viele Biere werden dann auch wieder verschwinden, aber gute werden sie dann schon halten und eine gewisse Nische
abdecken. Ein guter Holz aus.
Ja, genau. Wie man so schön sagt. Also ich muss an der Stelle einmal sagen, also ich meine, ihr seid beide aus der Materie. Ja. Für euch ist das immer wieder spannend, aber ihr kennt euch aus darin. Und für mich als Laie, wenn ich so die letzten Monate anschaue und Jahre jetzt auch schon, wo wir den Podcast machen, es ist unfassbar, wie für mich als Laie sich dieses Thema Bier nochmal neu öffnet. Also weil man einfach diese ganze Komplexität hat, nicht nur was die Rohstoffe betrifft. Mit Florian Lehnert, die haben ja die Sensorik auch gemacht, dass wie viele verschiedene Aspekte es rund um dieses Produkt Bier gibt. Das ist, also es ist für mich immer wieder erstaunlich zum Singen. Und wenn man dann so wie hier jetzt die ganze Komplexität von einer Hefe versucht, in einer Stunde Podcast unterzubringen und man erstmal realisiert, das geht nicht. Das geht nicht. Ich kann dieses Thema nicht
in eine Stunde
unterbringen.
Ja, und außerdem, Wahnsinn. Wenn man dann einmal anfängt zu erzählen, dann vor allem, egal welches Thema, dann ja, kommt man nicht mehr zum Ende.
Aber, ich glaube aber fast, das Thema Hefe haben wir hier im Podcast noch nicht beendet, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt so viele Aspekte, ich glaube, wir müssen die fast nochmal einladen.
Sehr gerne.
Also weil das, also für diese Episode, glaube ich, müssen wir es jetzt dann beschließen. Aber also nein, aber deswegen sage ich, du kannst dieses Thema einfach so aus so vielen verschiedenen Perspektiven behandeln. Und das macht es einfach so spannend.
Ja. Und wie viel ich heute auch schon wieder gelernt habe zum Thema auch diese Hefehistorie oder Evolution und was wir eigentlich mit einem Blick zurück in die Vergangenheit für die Zukunft noch lernen können. Also wirklich, das ist super spannend.
Das ist auch immer unser Ansatz, weil wir sind ja Wissenschaftler hier. Also das ist Martin Zanko, mein, sag mal, Steckenpferd, quasi nicht das Gesamte und nicht unsere Vergangenheit aus dem Auge zu lassen oder nicht zu verlieren. Weil es geht auch sehr viel Wissen verloren. Mhm. Wenn man sich jetzt ist das alles in eine Stunde ein bisschen so zusammengepackt. Mhm. Aber da haben ja Menschen ihr ganzes Leben quasi gespendet. Ja. Überall bleibt was auf der Strecke. Und die waren alle super Experten. Und das wollen wir halt irgendwie wieder herauszufinden und wieder quasi aufleben lassen. Und hinter uns, das sieht jetzt der Tissi und sieht der Tone, da sind zig hunderte alte Birchel in jedem da sind Schätze drin und da haben wir so eine Buchspende bekommen und genauso sehen wir das, also von den alten Meistern lernen und uns trotzdem unsere neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse reinpacken.
Das ist der Weg, das ist der Weg.
Ja, das ist der Weg.
Tradition und Moderne, womit wir wieder bei einem Motto von unserer Brauerei waren.
Gell? Genau so ist es. Genau.
Vielen, vielen Dank.
Danke, Hutz.
Für den Einblick
in danke, die Welt der
Hefe. Wir hören uns wieder.
Ja. Genau. Und ihr da draußen, macht es gut. Danke fürs Zuhören. Wir werden das Thema nicht auf der Strecke bleiben lassen. Wir werden es auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Und danke erneut und bis bald. Macht es gut.
Fertig. Servus, Habitieri.